Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Im Elektroauto ans Filmset. In der Drehpause gibt's den Kaffee nicht aus dem Pappbecher, sondern aus der Mehrwegtasse. Das Catering ist vegetarisch und die Kostüme nicht neu, sondern secondhand. Was früher undenkbar war, ist heute an immer mehr Filmsets normal, sagt die Schauspielerin Feline Roggan. Sie engagiert sich seit vielen Jahren für eine grüne und nachhaltige Filmproduktion. Einiges hat sie schon erreicht und wofür sie in diesem Jahr kämpfen will, das erzählt sie gleich hier in Kultur heute. Vorher aber schauen auch wir nach Frankreich und fragen, was ist übrig geblieben vom sogenannten Esprit Charlie, von dem Geist der großen Solidaritätswelle nach dem Attentat auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo. Heute vor genau 10 Jahren hatten islamistische Terroristen die Redaktionsräume der Zeitschrift gestürmt und ein Dutzend Menschen erschossen, darunter einige der bekanntesten Karikaturisten Frankreichs. In den Wochen danach gab es unzählige Demonstrationen und Solidaritätsbekundungen. Ganz Frankreich, so schien es, stand hinter Charlie Hebdo und hat die Kunstfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung verteidigt. Mein Kollege Dirk Furich kennt sich gut aus in der französischen Kultur- und Literaturszene. Was würden Sie sagen? Wie viel ist von all dem heute noch zu spüren?
Ja, offiziell ist das alles natürlich noch sehr präsent, gerade heute in den Gedenkveranstaltungen. Aber wenn Sie sich mal zum Beispiel die Auflage von Charlie Hebdo ansehen heute, circa 25.000 geschätzt, dann ist das viel, viel weniger als vor 10 Jahren, etwa nur die Hälfte. Natürlich ist insgesamt dieser Geist von Charlie noch wach in der Gesellschaft, aber was die Kühnheit anbetrifft, etwa Mohammed-Karikaturen zu zeigen, ein Grund für die Anfeindungen gegen Charlie Hebdo lange vor dem Attentat, da ist man sehr viel vorsichtiger geworden. Luce, einer der überlebenden Zeichner, hat schon kurz nach dem Anschlag gesagt, er wolle keine Mohammed-Karikaturen mehr zeichnen. Und wenn Sie sich zum Beispiel daran erinnern, wie zögerlich und ängstlich das Lehrerkollegium an der Schule des enthaupteten Lehrers Samuel Paty 2020 reagiert hat, vor jenem Wort, um ihn zu unterstützen, dann fragt man sich schon, ob nicht viele Leute einfach große Angst haben. Und gerade in Schulen, wo viele muslimische Jugendliche unterrichtet werden. Das Land ist sehr verunsichert im Umgang mit Islamismus insgesamt.
Auf dem Titelblatt der aktuellen Ausgabe von Charlie Hebdo, da wird allerdings das Ergebnis einer Umfrage zitiert vom Meinungsforschungsinstitut IFOP. Und nach dieser Umfrage, da sagen gut 3/4 der befragten Franzosen weiterhin, dass Karikaturen wie die von Charlie Hebdo von der Meinungsfreiheit gedeckt seien. Das spricht ja eher dafür, dass eben doch noch was übrig ist vom Esprit Charlie, oder?
Ja, das freut Charlie Hebdo natürlich, deswegen zitieren die das so. Aber wenn man in der Studie weiterliest und liest, dass jüngere Leute deutlich weniger dieser Aussage zustimmen, da kann man sehr skeptisch sein. Und auch die Kulturszene zum Beispiel ist sehr links in Frankreich. Viele Schriftsteller, Theaterleute, gerade auch Studenten an den Unis, und die neigen der radikalen Linken und deren Galionsfigur Jean-Luc Mélenchon zu. Und da kommen wir in den Bereich, wird Terrorismus, sofern er von Muslimen, Islamisten begangen wird, tatsächlich verurteilt. Da neigt man eher zu Vorsicht und zum Kleinreden. Das konnte man jetzt auch lesen in einigen der Kommentare in Zeitungen zum Gedenktag für Charlie Hebdo, etwa in Libération, einer sehr linken Zeitung. Da heißt es zum Beispiel, die Terroranschläge nicht nur auf Charlie Hebdo, sondern auch Bataclan, Nizza und so weiter haben dazu geführt, dass der Kampf gegen die Intoleranz gestärkt wurde, sodass es immer mehr Zweifel daran gibt, ob Satire wirklich alles darf, ob alle Gedanken erlaubt sind, ob es nicht mehr Rücksichtnahme auf religiöse Befindlichkeiten geben sollte. Also die Terroristen haben in gewisser Weise auch so die Standfestigkeit in der Bevölkerung aufgeweicht.
Und wie kommt dieser Wandel in der Haltung der Linken an bei den Leuten von Charlie Hebdo, also bei denen, die dieses Attentat überlebt haben? Haben die sich dazu geäußert?
Das ist auch sehr interessant, denn Charlie Hebdo als Karikaturenzeitung war ja immer sehr, sehr links. Und jetzt gerade hat man einen Band Charlie Liberté, also Charlie Freiheit, veröffentlicht. So ein kleiner Rückblick auf die Gesamthistorie des Blattes und auf die getöteten Zeichner. Aber da gibt es ein bemerkenswertes Vorwort darin. Und da wird beklagt, dass im letzten Jahrzehnt die französische Linke alle Rekorde in Hinsicht auf Feigheit und Verleugnung gebrochen habe. Also auch das ein sehr direkter Angriff auf Teile der Linken in Frankreich, vor allem Jean-Luc Mélenchon.
Und ist diese Spaltung mit Blick auf den Islamismus auch in anderen aktuellen Debatten spürbar in Frankreich? Also jetzt mal abgesehen von Charlie Hebdo?
Ja, ganz deutlich natürlich in den Debatten um Gaza und den Angriff der Hamas auf Israel. Da ist die Linke auch sehr, sehr zurückhaltend gewesen und immer noch. Und man sieht es auch aktuell im Umgang mit Boualem Sansal, der Schriftsteller. Wir haben es gerade in den Nachrichten gehört. Eben hat sich, gestern hat sich der Staatspräsident deutlich für seine Freilassung ausgesprochen. Und da ist das linke Spektrum der französischen Politik auch deutlich zurückhaltender als der Recht der Gesellschaft, um ihn, um seine Freiheit zu fordern.
Wie diskutiert Frankreich über Islamismus, Meinungs- und Kunstfreiheit 10 Jahre nach dem islamistischen Attentat auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo? Dirk Fuhrich, vielen Dank für das Gespräch. Die Schauspielerin Feline Rogan ist bekannt aus Film und Fernsehen. Sie hat zum Beispiel in Soul Kitchen mitgespielt von Regisseur Fatih Akin oder in Das schwarze Quadrat von Peter Meister. Feline Rogan ist aber nicht nur Schauspielerin, sie ist auch Fragenstellerin.
Müssen wir jetzt alle Vegetarier werden oder reicht es, wenn wir nicht mehr so viel Fleisch konsumieren?
Diese und andere Fragen rund um die Klimakrise stellt Feline Rogan in einer Doku-Reihe der ARD. Wir können auch anders, heißt diese Reihe. Feline Rogan hat dafür ganz verschiedene Menschen getroffen, die aber eines gemeinsam haben. Sie engagieren sich gegen den Klimawandel. Und das tut auch Feline Rogan selbst seit einigen Jahren. Sie hat eine Initiative mitbegründet, die sich für nachhaltige und grüne Filmproduktion einsetzt. Und sie hat die ökologischen Mindeststandards mitentwickelt, die seit vorletztem Jahr für Filmproduktionen in Deutschland verpflichtend sind. Was kommt als nächstes, habe ich Feline Rogan gefragt. Welches Ziel hat sie für 2025?
Also die Ziele, die ich mir oder wir uns gesteckt haben, sind erstmal, wie es gerade leider die Situation gebietet, dass das, was wir bis jetzt erreicht haben, Standard bleibt und nicht wieder zurückgeschraubt wird. Und dann steht ja jetzt eine vorgezogene Bundestagswahl an und es verlagert sich ein bisschen, dass der Kampf ums Klima, um die Klimagerechtigkeit auch zusammengeht oder nur getan werden kann mit einem Kampf gegen Rechts und Rechtsextrem, weil sich das leider oft bedingt. Und deshalb ist unsere Initiative Changemakers.film. Wir engagieren uns jetzt zum Beispiel dieses Jahr bei der Berlinale auf dem Fair Film Award, der versucht, die Bereiche Klimagerechtigkeit, Diversität, faires Arbeiten und Demokratie zusammenzubringen und Gleichberechtigung. Und das sind ja auch alles Teile oder Aspekte, gegen die sich die Rechtsextreme stellt. Und da hat sich das sozusagen ein bisschen verlagert, das Engagement, oder es ist breiter geworden.
Sie haben gesagt, Sie wollen erstmal dafür sorgen, dass der Status quo beibehalten wird. Wie ist denn der Status quo? Also wir haben jetzt mittlerweile diese Mindeststandards in der Filmproduktion. Gibt es schon verlässliche Zahlen dazu, was diese Standards bisher gebracht haben? Also wie viel grüner die deutsche Filmproduktion dadurch geworden ist?
Also alle Filme, die staatliche Fördergelder in Anspruch nehmen, müssen ökologische Mindeststandards jetzt einhalten. Das besagt das Gesetz. Soweit ich weiß, gibt es keine zusammengerechneten Zahlen, die anzeigen, wie viel Tonnen CO2 jetzt direkt eingespart wurden in der deutschen Filmbranche mit diesem Gesetz. Allerdings ist es am Set durchaus sehr merkbar, dass sich neue Arten zu arbeiten gefestigt haben, dass es wirklich zum Standard geworden ist an so ganz kleinen Beispielen. Die Mülltrennung kann man das sehen, dass das jetzt eigentlich fast überall ist. Es gibt jetzt sehr viel mehr vegetarisches Catering, vegetarisches Angebot. Es gibt viel mehr Elektroautos, mit denen gefahren und geschattelt wird. Und es ist viel auffälliger, das merkt man auch in der Stimmung am Team, wenn diese Dinge nicht eingehalten werden. Auch zum Beispiel Wegwerfgeschirr ist eigentlich gänzlich verschwunden. Also es gibt jetzt Mehrweggeschirr, von dem gegessen wird. Es werden Essgewohnheiten anders abgefragt, sodass nicht so viel Lebensmittelverschwendung ist. Und es wird auch öfter mit Secondhand-Kleidung und aus Fundi gearbeitet. Mhm. Das ist das, was ich so direkt als Schauspielerin am Set mit einsehen kann, weil die wirklich großen Hebel, ob Ökostrom benutzt wird zum Beispiel, das macht den größten Unterschied am Filmset, das ist natürlich nicht sichtbar.
Und jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie haben Sorge, dass diese Standards wieder zurückgedreht werden könnten. Woher genau kommt denn dieser Widerstand? Ist das ein Widerstand auch innerhalb der Branche oder ist das ein Widerstand aus der Politik?
Also der Widerstand in der Branche ist tatsächlich in den Jahren, seitdem ich mich engagiere, sehr zurückgegangen, beziehungsweise fast gar nicht mehr da. Es ist nur leider halt so, dass Nachhaltigkeit oder ökologische Aspekte fast immer gegen Sparmaßnahmen ausgespielt werden. Dass es immer gesagt wird, es ist aber teurer. Und deshalb sind das die ersten Aspekte, die wegfallen. Und jetzt ist es leider tatsächlich so, durch die Auflösung der Ampelregierung war das alte Filmförderungsgesetz, was Ende letzten Jahres ausgelaufen wäre, wurde nicht erneuert bzw. nicht wieder beschlossen. Und die ganze Filmbranche war wirklich monatelang im Ausnahmezustand, weil das hätte geheißen, wenn das Gesetz jetzt nicht beschlossen worden wäre noch, dass im nächsten Jahr vielleicht gar keine neuen Filmprojekte gefördert werden würden und dass die ganze Branche brach gelegen hätte. Und so.
Es ist dann jetzt aber ja doch noch auf den letzten Drücker verabschiedet worden, aber es geht eben vielen nicht weit genug, was da jetzt noch beschlossen wurde.
Genau, es geht vielen nicht weit genug, was aber vor allen Dingen die FDP mit eingebracht hat oder was die Bedingung war. Die Bedingung dafür, dass die FDP jetzt diesem Gesetz zugestimmt hat, war, dass die Begriffe ökologische Nachhaltigkeit und Diversität aus dem Gesetz rausgestrichen wurden, weil sie meinen, dass das zu aufwendig wäre für die Filmbranche, das einzuhalten und nicht relevant. Und dass das jetzt rausgestrichen wurde aus dem neuen Gesetzentwurf, ist aber halt eine katastrophale Signalwirkung und auch es hätte sich branchenintern niemand dagegen gestellt. Deshalb ist es so absurd, dass das von der FDP von außen, von politischer Seite jetzt rausgenommen wurde.
Ich habe irgendwo gelesen, dass in Finnland schon vor ein paar Jahren ein komplett CO2-neutraler Film gedreht wurde. The Weight hieß dieser Film. Mhm. Was muss in Deutschland passieren, damit so etwas irgendwann auch hier denkbar ist?
Also es ist niemandem möglich, in Deutschland komplett CO2-neutral zu leben, weil die Grundstrukturen so sind. Die meisten Menschen wohnen zum Beispiel in Mietshäusern und haben überhaupt keinen Einfluss darauf, wie dort geheizt wird, wie dort gedämmt wird, wie die Baustrukturen sind. Also einen komplett CO2-neutralen Film zu drehen, weiß ehrlich gesagt nicht, wie das geht, außer zu kompensieren. Aber genau das ist die Sache. Es müssen sich die Grundstrukturen ändern, sodass es dann auch für die Menschen, die die Filme machen, nachher gar keine Entscheidungsfrage mehr ist. Nehme ich jetzt die billigeren Klamotten vom Fast-Fashion-Discounter oder organisiere ich mir andere Sachen, sondern dass das einfach die Strukturen sind und auch die einfacheren Wege. Im Moment sind wir halt noch in dieser Transformationsphase, die ist immer ein bisschen holperig mit Umgewöhnung. Aber wenn man gut kommuniziert, warum man etwas macht, gibt es eigentlich auch sehr wenig Gegenwind dafür. Und deshalb, also wenn zum Beispiel, wenn es gar keinen Kohlestrom mehr geben würde, wenn der Kohleausstieg wirklich vollbracht wäre und es hier nur mit erneuerbaren Energien laufen würde, dann wäre es schon sehr viel einfacher, einen CO2-neutralen Film zu drehen.
Jetzt sind die Produktionsbedingungen für Filme das eine. Sie fordern aber außerdem auch ein, wie Sie es nennen, grüneres Storytelling. Was genau ist das, grünes Storytelling?
Grünes Storytelling, der Begriff ist ein bisschen irreführend. Ich glaube, dass wir alle sehr geprägt sind von den Geschichten und Filmen, mit denen wir aufwachsen. Und jede Geschichte erzählt etwas über unsere Welt und auch über die Zukunft. Und die Filmbranche oder Filme haben eine Möglichkeit, die ganz viele andere Branchen und Bereiche nicht haben. Sie können zum Beispiel die Zukunft visuell und emotional erfahrbar machen. Man könnte zum Beispiel einen Film machen, in dem die Verkehrswende schon stattgefunden hat. Und das heißt überhaupt nicht, dass man einen ökologischen Film macht, in dem es um die Verkehrswende geht. Man könnte eine Liebesgeschichte erzählen zwischen Teenies oder ein Scheidungsdrama oder einfach einen Film, eine emotionale Geschichte, die aber zum Beispiel in einer Stadt spielt, die das schon hinter sich hat. Und man könnte aufzeigen, die positiven Veränderungen und Einflüsse, die das hätte. Der finale Kuss könnte auf der Straße stattfinden. Kinder könnten auf der Straße spielen, ohne Gefahr von Autos überfahren zu werden. Man könnte eine andere Bepflanzung zeigen. Und es geht darum, sich immer wieder die Frage zu stellen, erzählen wir das, was wir erzählen, weil wir das erzählen möchten oder einfach, weil wir das schon immer so machen? Und ich glaube einfach, dass solche Geschichten wie ein Mann mit einer Maschine rettet die Welt, während eine Frau zu Hause sitzt und weint, auserzählt sind. Und dass es viel bessere, viel konstruktivere und auch inspirierende Geschichten gibt. Und das gilt es im Großen wie im Kleinen zu hinterfragen.
Welchen Spielraum oder welchen Einfluss haben Sie denn da als Schauspielerin, ganz persönlich? Also können Sie zum Beispiel sagen, wenn Ihnen eine Rolle angeboten wird, ja, die Rolle finde ich gut, aber ich spiele sie nur, wenn die Figur nicht Auto, sondern Lastenrad fährt. Also geht das oder kriegt man dann keine Rollen mehr?
Also das ist sehr unterschiedlich. Erstens gibt es ja viele Schauspieler, die nicht so bekannt sind, die haben sehr wenig Mitspracherecht. Umso bekannter man wird, umso mehr Mitspracherecht. Ich arbeite jetzt zum Beispiel, Sie haben vorhin Peter Meister erwähnt, mit dem drehe ich jetzt wieder einen Film. Und da bin ich auch sehr früh in die Drehbucharbeit mit eingebunden und dann kann ich sehr wohl meine Ideen damit einbauen. Viele Filmemacher nehmen das auch gerne an. Also ich würde auch immer dazu animieren, damit ins Gespräch zu gehen. Und ich habe da schon viel bewirkt. Auch das klappt ganz gut.
Und können Sie uns schon was verraten über Filmprojekte, die jetzt in diesem Jahr anstehen für Sie? Ein weiterer Film mit Peter Meister, haben Sie gerade gesagt. Können Sie dazu schon mehr sagen?
Ja, das wird ein, darauf freue ich mich sehr, das wird ein Western in Deutschland. Es geht um den letzten Bär und es wird eine schwarze Komödie wieder. Aber es ist auch eine Parabel auf die heutige Zeit. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Wir sind noch in der Entwicklung. Es wird im Mai gedreht. Und ich hoffe, ich kann das erste Mal im Film reiten. Darauf freue ich mich.
Dann wünschen wir Ihnen viel Spaß dabei und bleiben gespannt und schauen uns diesen Film dann an. Vielen Dank an Feline Roggan, Schauspielerin, heute zu Gast in unserer Interviewreihe zum Jahresanfang hier bei Kultur heute. Und mehr aus dieser Reihe gibt's morgen hier in der Sendung und zu jeder Zeit in der Deutschlandfunk-App. Vielen Dank.
Dankeschön.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Das Feld ist ein preisgekröntes Theater für junges Publikum in Berlin, das dieses junge Publikum zurzeit aber nicht empfangen kann. Im Januar und Februar müssen alle Vorstellungen ausfallen, heißt es auf der Website. Grund seien die Kürzungen im Berliner Kulturetat. Nicht nur in Berlin, auch in anderen deutschen Städten, wie zum Beispiel in München, wird im Kulturbereich gespart. Und auch in München trifft es unter anderem das Kindertheater. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Die Schauburg, Münchens Theater für junges Publikum, bekommt zwar weniger Geld, dafür aber mehr Platz. Eine zweite Spielstätte im Osten der Stadt. Tobias Krone war schon da.
Kinder ab einem Alter von 18 Monaten für Theater zu begeistern, geht sowas? Klar. Raschelnde Schilfbüsche stehen im Theaterraum rund um eine Insel aus Matten. In der Mitte, hier sitzen die Kinder. Und hier gibt es richtig viel zu hören. Zum Beispiel Windspiele aus Holz.
Und mit dem wird auch Musik gemacht. Rhythmische.
Die Intendantin Andrea Gronemeyer probiert selbst ein bisschen herum an den Requisiten, die hier für die nächste Aufführung von La Le Luft bereitstehen.
Das sind drei Holzbläser. Musik, Blasmusik hat immer was mit Atem zu tun. Es kommt aus dem Atem, aus dem Wind. Und es geht darum, eben so diese drei Instrumente zu entdecken.
Musiktheater für so kleine ZuschauerInnen? Warum nicht, findet Andrea Gronemeyer.
Wir finden, man kann nicht früh genug mit ästhetischen Erfahrungen, mit künstlerischen Erfahrungen, also, aber da auch zu sehen, das wird ganz stark angenommen. Die Eltern kommen so gerne mit den Kindern, die Kinder genießen es. Wenn die da alle da in der Mitte rumkrabbeln und hocken und ganz eng zusammen sind und zusammen lauschen, dann ist das auch eine soziale Erfahrung, die sie miteinander machen. Das ist was Schönes.
Doch das Kinder- und Jugendtheater der Stadt München namens Schauburg hatte in den vergangenen Jahren ein Kapazitätsproblem. Die Schauburg kann 40.000 Plätze pro Jahr anbieten. In der Stadt leben insgesamt 250.000 Kinder und Jugendliche. Noch dazu befindet sich die Schauburg im eher gutbürgerlichen Stadtteil Schwabing, weit ab von den einkommensschwachen Arbeitervorstädten im Südosten der Stadt.
Der Südosten ist der Stadtteil mit den meisten Kindern und Jugendlichen der ganzen Stadt. Die kommen halt dann auch nicht nach Schwabing. Das ist dann immer schon eine Weltreise.
Doch jetzt zieht hier im Osten das Schauburg Lab, eine Zweigstelle in ein ehemaliges Heizkraftwerk. Zu verdanken ist es wohl der Beharrlichkeit Andrea Gronemeyers.
Wir haben dem Kulturreferenten damit in den Ohren gelegen. Und als sie einen Betreiber suchten, kamen sie natürlich auf uns. Weil das so nicht nur sowieso unsere Profession, unsere Kompetenz ist, sondern auch unser Herzensanliegen.
Für uns das Theater der Schauburg ist dieses Festspielhaus wie ein Sechser im Lotto.
Erklärt der Kulturreferent Münchens Anton Biebel. Festspielhaus, so hieß das ehemalige Kraftwerk vor Corona. Damals machte hier ein Verein Theater mit jungen Erwachsenen Und, das macht den Sechser im Lotto komplett, dieser Verein sorgte auch dafür, dass die Stadt das Heizkraftwerk zum Probenhaus ausgebaut hat. Damals, noch vor Corona, als die Steuereinnahmen noch munter sprudelten. Doch legt das Kulturreferat nun eben den Schwerpunkt auf die Kulturvermittlung für Kinder und überlässt der Schauburg die Immobilie. So gut wie noch ungenutzt.
Wir hätten ja eigentlich gedacht, boah, wir kriegen nie jetzt mehr. Wir brauchen eigentlich mehr, um diese Arbeit zu machen. Und da war das natürlich eine ganz große Chance.
Mithilfe einer Stiftung möchte Andrea Grunemeyer die kleine Theatercafeteria ganztägig öffnen und zu einem unkommerziellen Café im Viertel umbauen. Was hier sonst künftig und auch jetzt schon passiert, kann man beobachten an einer Kindergartengruppe, die an diesem Vormittag gerade aus dem Workshop-Raum stürmt.
Und habt ihr schon mal eine Theatervorstellung auch geschaut?
Ja.
Im Theater mit Schauspielern?
Ja.
Was hast du da gesehen?
Da gab's rote Lichter.
Im Theater, ne?
Ja.
Andrea Grunemeyer erläutert, was die Kinder gesehen haben. Rotes Licht als Farbe für Wut.
Das ist ein Gute-Wut-Workshop, passend zu unserem Stück. Wir entwickeln nämlich gerade ein Stück, das heißt Gute-Wut für Kinder ab 3 Jahren. Aber ihr seid ja schon älter. Und in dem Stück sind Tänzerinnen auf der Bühne und die beschäftigen sich damit, dass man ganz wütend werden kann manchmal im Leben. Und als Kind und als Erwachsener und wann Wut aber auch mal gut ist.
Bei aller Euphorie über die neue Immobilie. Der Sparzwang trifft auch Münchens Kulturszene. Die Schauburg und damit auch das Lab müssen 2025 etwa mit 10% weniger auskommen.
Es ist sehr bitter auch zu sehen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass speziell auch die Arbeit, die wir hier machen, kulturelle Bildung und Kinder aus allen Schichten, aus allen Herkünften einbeziehen, gesellschaftliche Zukunft für die Demokratie, Bildung auch sehr, sehr wichtig sind. Weil irgendwo müssen Kinder lernen, soziale Dinge miteinander auszuhandeln.
Das sagt die Intendantin der Münchner Schauburg. Das Kinder- und Jugendtheater muss sparen, bekommt aber eine zweite Spielstätte. Das Beethovenhaus in Bonn hat ein besonders wertvolles Manuskript gekauft. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Es sind die Noten von Alla Danza Tedesca, dem Tanz nach deutscher Art, aus Beethovens Streichquartett in B-Dur, Opus 130. Das Manuskript galt als letzte wichtige Handschrift von Beethoven, die sich noch in Privatbesitz befand. Jetzt wird das Beethovenhaus das Manuskript digitalisieren und der Forschung zur Verfügung stellen. Um die Finanzierung wurde 1,5 Jahre gerungen, wie der Direktor des Beethovenhauses Malte Böker erklärt.
Das ist eine Anschaffung, wo wir über 10 Partnerinstitutionen verbrauchten, um diese Ankaufssumme zu stemmen. Also das war schon ein hoher Preis, ein Preis, der diesem Gegenstand aber total angemessen ist. Und wir sind sehr froh, dass das nicht über eine Auktion gelaufen ist.
Das Manuskript war im Besitz einer jüdischen Familie in Tschechien, die von den Nationalsozialisten enteignet wurde und die Schrift selbst erst vor 2 Jahren zurückbekam. Die Autorin Marlene Strerowitz will die politische Entwicklung in ihrem Heimatland Österreich weiter literarisch begleiten. Zur Nationalratswahl hatte die erklärte Gegnerin der FPÖ einen Fortsetzungsroman im Internet veröffentlicht. Und nach dem Trump-Sieg hatte das Süddeutsche Zeitungsmagazin sie eingeladen, ein politisches Gedicht dazu zu schreiben. Ein Format, das Strerowitz jetzt weiter pflegen will. Erst recht, wenn es in Österreich zu einer FPÖ-geführten Regierung kommen sollte. Eine Haltung, die sie auch von anderen erwartet.
Jetzt müssen wir einfach kontrollieren und kommentieren und genau hinschauen und nicht in Depression versinken und die Sache wieder laufen lassen. Und das, glaube ich, wäre jetzt die Gefahr. Also mich macht das fast kämpferisch fröhlich, weil it's out in the open ist. Wir müssen damit jetzt umgehen und uns dem entgegenstellen, auch noch in ganz anderer Form.
Marlene Strerowitz war das im Deutschlandfunk Kultur. Gerhard Richter ist der wohl prominenteste Unterzeichner einer Petition, die sich für den Erhalt der Kölner Kunst- und Museumsbibliothek KMB einsetzt. Die KMB ist mit mehr als 550.000 Bänden eine der weltweit größten öffentlichen Bibliotheken zur modernen Kunst und Fotografie. Sie muss zum 1. Juli ihren Standort räumen und ein neues Haus ist noch nicht gefunden. Daher befürchtet die Initiative Rettet die KMB, die Bestände könnten eingelagert und die Bibliothek damit faktisch geschlossen werden. Die Stadt Köln teilte derweil mit, die Suche nach einem neuen Standort laufe.
die Kulturmeldung mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Und das war Kultur heute. Hier übernehmen gleich nach den Nachrichten die Informationen am Abend. Und auch da geht es unter anderem nochmal um den 10. Jahrestag des Attentats auf Charlie Hebdo und um die Regierungsbildung in Österreich. Ich bin Enne Seidel. Schönen Abend.